Ja, ihr Lieben, beim letzten Gemeindeforum hat Gabi gesagt, dass unser Hausgemeinschaftsthema eine Josua- und Kaleb-Geschichte ist und hat schon lange gesagt, darüber müssen wir mal predigen. Und das hatte ich mir nun für heute vorgenommen und für heute eingetragen und der ganze Gottesdienst war jetzt irgendwie anders. Irgendwie habe ich so gedacht, ja, jetzt ist Ukraine und es ist irgendwie jetzt gar nicht dran. Wir haben jetzt so viel größere, wichtigere Dinge auf dem Zettel, aber das Leben geht weiter, auch hier. Und wir gehen den Weg, den Gott uns zeigt, hoffentlich, und wollen eben wirklich seinen Willen tun. Ja, also wie wir im letzten Lied dann gesungen haben, dein Wille geschehe. Und wie Antje jetzt sagte, ne, soll das Schiff trotz schlechten Wetters losfahren. Und im Himmel ist das Schiff schon längst vom Stapel gelaufen. Und deshalb predige ich jetzt einfach das, was ich vorbereitet habe. Und wir gucken mal. Es hat ja auch was mit Krieg zu tun. Also es ist alles nicht leicht. Ich fange mal an. Die Geschichte von Josua und Kaleb, um die es uns heute geht, die steht im 4. Mose. Und zwar in den Kapiteln 13 und 14. Und ich habe da so die wichtigsten Stellen rausgeschrieben. Die lese ich jetzt vor und ihr könnt sie auf den Folien mitlesen. Es ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Genau, stehe ich hier im Weg oder geht's? Also 4. Mose 13. Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Alle, die er in der Wüste Paran auswählte, gehörten zu den führenden Männern ihrer Stämme. Diese Männer beauftragte Mose, das Land zu erkunden. Hoschea, dem Sohn von Nun, gab er einen neuen Namen, Josua. Das heißt, der Herr ist Rettung. Vorher hieß er sozusagen nur Rettung und Mose nennt ihn jetzt, der Herr ist Rettung. Bevor Mose die Kundschafter losschickte, sagte er zu ihnen, nehmt den Weg durch die Wüste Negev und geht ins Gebirge hinauf. Seht euch das Land an und die Menschen, die dort leben. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig, ob sie in ungeschützten Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg und ob es dort Bäume gibt. Habt keine Angst und bringt etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Zu der Jahreszeit reiften nämlich gerade die ersten Trauben. Die Männer brachen auf und erkundeten das Land Kanaan von der Wüste Zin im Süden bis zur Stadt Rehob im Norden, die an der Straße nach Hamat liegt. Zunächst durchquerten sie die Wüste Negev und erreichten Hebron. Dort lebten die Sippen Ahiman, Sheshai und Talmai vom Volk der Anakiter. Ihre Stadt war 7 Jahre früher als das ägyptische Zoan gegründet worden. Dann kamen die Kundschafter ins Eschkoltal. Dort pflückten sie Granatäpfel und Feigen. Sie schnitten eine Weinrebe ab, die so schwer war, dass 2 Männer sie an einer Stange tragen mussten. Darum nannte man dieses Tal später Eschkol, das heißt Traube. 40 Tage lang erkundeten die 12 Männer das Land. Ja, 40 Tage. Gab mal eine Sintflut, hatte auch was mit 40 Tagen. 40 Tage lang erkundeten die 12 Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Als die Kundschafter in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht, dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakiter gesehen und in der Wüste Negev siedeln die Amalekiter, im Gebirge die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen. Wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Es ist ein Land, das seine Bewohner verschlingt. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Es geht im 14. Kapitel damit weiter, dass die Israeliten große Angst davor haben, in das von Gott versprochene Land zu gehen und lieber wieder nach Ägypten in die Gefangenschaft zurückkehren wollen, als im Kampf gegen einen übermächtig erscheinenden Gegner mitsamt der Familie zu sterben. Sie sind bereit, einen neuen Anführer zu wählen und zurück nach Ägypten zu gehen. So sehr fürchten sie sich. Josua und Kaleb rufen ihnen zu, das Land, das wir erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten. Der Herr ist auf unserer Seite. Aber die Israeliten schrien, steinigt sie! Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit am heiligen Zelt, so dass alle es sehen konnten. Er sprach zu Mose, dieses Volk hört nicht auf, mich zu beleidigen. Wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan und sie vertrauen mir immer noch nicht. Doch damit ist jetzt Schluss, denn ich werde sie durch eine Seuche ausrotten. Mose verwendet sich dann für das Volk und erwirkt, dass Gott sie nicht alle ausrottet. Aber das Volk muss jetzt als Konsequenz 40 Jahre in der Wüste verbringen und Gott wird niemanden außer Josua und Kaleb nach Kanaan bringen. Und nur die ganz jungen Leute. Außerdem werden einige der in Kanaan bereits ansässigen Völker dort wohnen bleiben und nicht vertrieben werden. Soweit die Geschichte. Worum geht's? Es geht, wie sehr häufig in der Bibel, um Gottvertrauen und Gehorsam gegenüber Gott. Es geht um Mut im Vertrauen auf Gott und es geht um menschliche Angst oder Ängste. 12 angesehene Männer hat Gott zum Auskundschaften senden lassen. 12 Männer, die jeweils zum Führungskreis ihrer Stämme gehörten. 12 Männer, die diese Position oder Funktion von Gott erhalten hatten. 12 Männer, denen Gott etwas zutraute. 2 dieser Männer haben Gottes Wegweisung erkannt. 10 haben nicht verstanden, was Gott wollte. Der Satz, den wir alle kennen, ist der, die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. In der Luther-Übersetzung ist dieser Teil andersrum in der Reihenfolge. Dort heißt es, und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Die Hoffnung für alle sagt, die Riesen sahen uns wie Heuschrecken und wir uns auch. Aber Luther sagt eben, wir sahen uns wie Heuschrecken und sie uns auch. Das ist ein Unterschied. Die Reihenfolge könnte etwas mit der Kausalität zu tun haben. Was bewirkt hier was? Wenn andere mir sagen, dass ich klein und unwichtig und unnütz bin, dann kann das dazu führen, dass ich mich so sehe, obwohl ich es vorher vielleicht nicht getan habe. Es wäre verständlich. Aber ich gehe hier mal mit Luther mit, der im Zweifelsfall die originaltreuere Übersetzung hat. Und die besagt, dass sich die israelitischen Kundschafter erstmal selber klein wie Heuschrecken fühlten und deshalb auch von anderen als klein und leicht besiegbar angesehen wurden. Also weil sie sich klein sahen, kleiner als sie waren, haben die anderen sie auch als klein gesehen. Und damit war der Kampf eigentlich schon verloren. Der war schon verloren, bevor er überhaupt angefangen hatte. Die 10 Kundschafter hatten schon aufgegeben, bevor es losging. Und um ihre Angst zu rechtfertigen, haben sie die Bewohner von Kanaan als furchtbarer dargestellt, als sie waren. Wenn wir diesen realen Kampf um echte Gebiete mal als geistlichen Kampf betrachten, dann hat der Teufel mal wieder klassisch gewonnen. Wie damals bei Eva. Ja? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Gott hatte einen Baum verboten. Einen, alle anderen nicht. Hier gibt es die Riesen, die die Kundschafter gesehen haben, die Söhne Anaks. Die sind wirklich groß. Aber die Kundschafter sagen, alle Menschen, die wir getroffen haben, sind groß und kräftig. Schon mal die gleiche Übertreibung, ja? Keinen Baum dürft ihr anrühren statt einen. Und alle sind riesig statt nur einen Stamm. Und dann werden von den Kundschaftern gleich noch ein paar mehr Lügen aufgetischt von Mord und Totschlag in dem Land, das Gott den Israeliten versprochen hatte. Dass die Menschen sich klein wie Heuschrecken fühlten, das war noch ihre menschliche Angst. Ja, da hatte der Teufel, glaube ich, noch gar nicht die Finger drin. Aber weil die 10 Kundschafter Angst hatten, konnte der Teufel sie benutzen und deshalb waren sie empfänglich dafür, zu lügen und falsches Zeugnis zu geben und das ganze Volk damit anzustecken. Angst macht immer unfrei. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Angst und Liebe und Angst und Freiheit schließen einander aus. Deshalb ist jede Entscheidung, die wir aus Angst treffen, wahrscheinlich nicht in Gottes Sinn. Und in unserer Geschichte ist das genau der Punkt. Die, die Angst haben, in das versprochene Land zu gehen, die handeln nicht dem Willen Gottes gemäß. Gott hat dem Volk Israel das Land versprochen, aber er serviert es ihnen nicht auf dem silbernen Tablett, sondern er will, dass das Volk ihm zeigt, dass sie ihm vertrauen. Dass sie ihm vertrauen, dass sie dieses Land einnehmen können, weil und wenn es Gottes Wille ist und dass er ihnen dabei helfen wird. Josua und Kaleb verstehen Gott. Und sie sehen, dass Gott seine Gunst von den anderen Völkern abgezogen hat und den Israeliten Gunst geben will. Aber sie sind nur 2 von 12. Und das Volk glaubt der Mehrheit. Und das können wir heute lernen. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Manchmal ist es schon so, dass es ein Zeichen für Wahrheit ist, wenn viele Leute etwas erkennen. Aber in der Bibel finden wir auch eine ganze Reihe von Geschichten, wo nur einer oder nur wenige die Wahrheit und Gottes Willen erkennen und die Mehrheit eben nicht recht hat. Das sollten wir uns merken. Die Schlussfolgerung ist, dass wir immer, wirklich immer mit der Hilfe des Heiligen Geistes prüfen müssen, ob etwas Gottes Wille ist oder nicht. Und das sollten wir alle tun. Was heißt das nun für unsere Gemeindesituation? Der Vergleich ist vielleicht ein bisschen zu groß. Aber wenn wir es mal auf uns anwenden, dann bin ich vielleicht die Kundschafterin gewesen, die das neue Land, die Hausgemeinschaften entdeckt hat. Die anderen im Leitungskreis haben es nach und nach sehen können, dass das etwas ist, wohin Gott uns führen will. In der Gemeinde gibt es auch eine ganze Reihe von Leuten, die sehen können, dass das gelobte Land sein könnte, diese Hausgemeinschaften zu haben und dass es gut wird, wenn wir in diese Richtung gehen. Einige aber haben Bedenken oder Angst und wollen noch nicht so richtig glauben, dass das der Weg ist, den Gott uns führt. Euch rufe ich zu, wie Josua und Kaleb dem Volk Israel. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Und so sehe ich das wirklich. Wenn wir uns auf die Hausgemeinschaften wahrhaftig einlassen und unser Vertrauen in allem ganz neu oder wieder neu auf Gott setzen, dann werden wir es so haben, als flössen Milch und Honig. Dann werden wir innerlich neue Kraft bekommen und innerlich wachsen. Wir werden uns vermehren, neue Leute werden hinzukommen. Wir werden eine echte Alternativgesellschaft werden, in der Menschen angenommen werden, sich geborgen fühlen können und heil werden, damit sie rausgehen und anderen Leuten von Jesus erzählen. Wir werden es erleben, was es heißt, in einer Zeit zu leben, in der Gott seine Herrschaft weiter aufrichtet. Die Herrschaft Gottes, das heißt, dass der Heilige Geist wieder die bestimmende Größe in unserem Leben und in unseren Gemeinschaften wird, nicht unser selbstbezogener Wille. Die Herrschaft Gottes heißt, dass Tränen abgetrocknet und Wunden verbunden werden. In Gottes Reich gehen seine Kinder mit erhobenem Haupt umher. Ja, haben wir gerade geübt. Guckt mal nach oben. Wir gehen mit erhobenem Haupt umher, nicht weil wir falschen Stolz haben, sondern weil wir uns unserer Würde als Menschen und Kinder Gottes bewusst sind. Und das wollen wir in den Hausgemeinschaften erleben, dass Gott uns zeigt, wie wir uns gegenseitig und auch anderen helfen können, dass wir einander lieben und vertrauen, dass wir uns gegenseitig aufhelfen, wenn wir gefallen sind und dass wir gemeinsam unterwegs sind in diesem großen Abenteuer der Jesus-Nachfolge. Paulus hat das Leben der Gemeinde im Brief an die Römer im 12. Kapitel wie folgt beschrieben. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das ist die Vision von Gemeinde und Gemeinschaft der Kinder Gottes. Um diese Art Leben geht es. Diese Art von Gemeinschaft erreichen wir aber nicht, wenn wir uns in großen oder immer wechselnden kleinen Gruppen treffen. Ja, wir beten hier im Gottesdienst füreinander und miteinander, aber Gastfreundschaft üben und uns der Nöte der Heiligen annehmen, dazu braucht es kleine Gruppen, die über einen längeren Zeitraum zusammenbleiben, ja, wo auch mal was wachsen kann. Hier haben wir wechselnde Gebetsgemeinschaften. Die Hausgemeinschaften sind deshalb der Weg, auf den Gott uns führt. Es braucht Vertrauen zu Gott, um diesen Weg zu gehen. Und ich sage nicht, wirklich nicht, ihr müsst mir vertrauen. Ganz bestimmt nicht. Ich kann mich irren wie jeder andere. Deshalb prüft, ob es Gottes Weg ist, den er mit dieser seiner Gemeinde gehen will. Also, dass wir Hausgemeinschaften haben. Und wenn ihr kein klares Ja, aber auch kein Nein hört, dann seht es als Gottes Weg an und geht ihn im Gehorsam mit. Denn, wie Antje gerade sagte, im Himmel ist das Schiff schon längst vom Stapel gelaufen. Ja? Geht den Weg mit ganzem Herzen ohne Rückhalt, damit nicht noch Volksstämme ein Wohnrecht behalten, die Gott eigentlich vertrieben haben wollte. Ich wage mal eine starke Aussage, die ihr gerne diskutieren und auch ganz anders sehen dürft. Aber ich gebe es mal rein und wie gesagt, ihr könnt da gerne darauf reagieren. Könnte es sein, dass diese ganze lange Konfliktsituation, die Israel mit seinen Nachbarstaaten hat, nie so gekommen wäre, wenn Abraham nicht ungeduldig und ungehorsam geworden wäre und wenn er wirklich nur mit Sarah ein Kind gehabt hätte, so wie Gott es wollte? Und wenn das Volk Israel hier an dieser Stelle, wo es um das versprochene Land geht, wirklich Gott vertraut hätte und das ganze Land eingenommen hätte, sodass keine anderen Völker mehr dort ein Wohnrecht gehabt hätten, wäre dann heute vielleicht alles ganz anders? Wir können das natürlich nicht wissen, denn es ist jetzt, wie es ist. Aber ich lasse mich daran erinnern, dass es gut ist, Gott wirklich zu vertrauen, dass er einen Plan hat und alles gut in seinen Händen hält. Gott stellt uns persönlich als Einzelne, aber auch als Gemeinde immer mal wieder die Vertrauensfrage. Glaubst du mir? Vertraust du mir? Gehorchst du mir? Oder besser, hörst du auf mich und tust dann das, was ich sage? 3-mal hat Jesus Petrus gefragt, liebst du mich? Diese Frage stellt Gott auch uns immer mal wieder, wenn wir an eine Weggabelung kommen. Und unsere Antwort sollte wie die von Petrus sein. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und diese Antwort sollten wir aus tiefstem Herzen geben können. Uns ist nicht immer danach und unsere Umstände sind nicht immer so, dass alles toll ist. Im Gegenteil. Aber es bleibt die Frage, vertraue ich Gott, dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen? So lasst uns also voller Vorfreude auf die Hausgemeinschaften gucken und vertrauen, dass Gott alles in der Hand hat und weiß, was er tut. Überlegt, mit wem ihr in solch einer Gemeinschaft sein möchtet. Ihr müsst euch ja nicht mit allen gleich gut verstehen. Selbst in einer Familie, vor allem da, wo es mehrere Kinder gibt, ist man nicht mit allen gleich innig. Und das macht nichts. Ja, man gehört trotzdem zusammen und kann voneinander und miteinander lernen. Und mit einigen verbringt man halt mehr Zeit als mit anderen. Ist alles ganz normal. Aber ist es nicht super, dass Gott uns so voranbringen will? Ich freue mich darauf, das gelobte Land einzunehmen. Das heißt, wirklich Alternativgesellschaft zu dem zu werden, was um uns herum ist. Auch wenn da natürlich beileibe nicht alles schlecht ist. Im Gegenteil. Wenn man mal guckt, wie viele Menschen, die keine Christen sind, sich jetzt für Flüchtlinge aus der Ukraine stark machen, das ist toll. Lasst uns nicht dahinter zurückbleiben, sondern Vorreiter sein, was Nächstenliebe und Gastfreundschaft angeht. Einen Satz will ich zu dem Krieg in der Ukraine sagen, denn die Josua- und Kaleb-Geschichte ist ja auch eine, in der es darum geht, Land einzunehmen und Krieg zu führen. Kann man aus dieser Geschichte eine Rechtfertigung für Krieg entnehmen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Gott heute noch in dieser Art Krieg führen will, aber das ist ein Thema für eine andere Predigt. Wir sollten für heute aus der Geschichte von Josua und Kaleb mitnehmen, dass wir Gott ganz und gar vertrauen sollten und ihm gehorchen, also seinen Willen tun. Amen.